Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Wir gehen weiter in der Bergpredigt und ich hatte ja schon am letzten Sonntag darüber einiges über einen Text in der Bergpredigt was gesagt. Da ging es unter anderem stark um die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, dass wir eine Gerechtigkeit haben sollen, die dem weit übertrifft. Und es war ein sehr herausfordernder Text und auch der heutige Text ist sehr herausfordernd. Ich lese ab Matthäus, die ganze Bergpredigt ist sehr herausfordernd. Daran liegt das, also jeder Text, den wir hier behandeln werden, ist wirklich herausfordernd. Und die Bergpredigt, nochmal zur Erinnerung, sie ist für Jünger von Jesus, das heißt für Schüler von Jesus. Und sie ist die neue Lebensordnung. Das heißt, wenn ich zu Jesus gehöre, ich bin sein Eigentum, hier entfaltet Jesus die Lebensordnung, wie ich als Jünger mein Leben zu gestalten habe, als ein Nachfolger von Jesus. Und jetzt kommen wir hier zu Kapitel 5, Vers 21. Von Vers 21 erstmal bis 24. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh hin, zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und jetzt weiter ab Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. So, wir sehen in diesem Textabschnitt, wie Jesus wieder Gebote, die gegeben wurden im Alten Testament, aus den 10 Geboten, hier 2 Gebote, du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen, wie Jesus diese Gebote wieder in gewisser Weise verengt, beziehungsweise sie auf unser Herz anwendet. Die Leute damals, die zur Zeit Jesu lebten und besonders auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, mit denen er oft im Clinch war, für die hatten sich für sich gesagt, wir halten die Gebote. Wir haben niemanden getötet und wir haben auch noch nie die Ehe gebrochen. Und daran haben sie sich sicher gefühlt. Und Jesus nimmt jetzt diese beiden Gebote und verengt sie und zeigt, was der eigentliche Umgang, wie eigentlich diese Gebote zu sehen sind. Ja, denn wir hatten das letztes Mal schon gehört, es geht immer Gott um eine innere Frömmigkeit, um eine, die nicht nur äußerlich wahrgenommen wird, eine Gerechtigkeit, die nicht nur nach außen hin irgendwie gelebt wird, also ich habe niemanden getötet, fertig, sondern eine Gerechtigkeit, die wirklich mein Innerstes prägt. Und dann zeigt Jesus auf, du sollst nicht töten, bedeutet eben mehr als einen Menschen umbringen. Du sollst nicht Ehe brechen, bedeutet mehr als den Akt des Ehebruchs zu vollziehen. Er erweitert die Anwendung des Gebots auf unseren Herz, auf unser Herz, ja. Und jetzt schauen wir uns mal den Text so ein bisschen genauer an, was uns das persönlich zu sagen hat. Wir starten mal mit Vers 21, 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Zur Zeit von Moses war das so, wenn jemand eine Straftat getan hat, also Beispiel hier jetzt, wenn jemand jemanden getötet hat, dann wurde er vor das Gericht gestellt. Mose hatte Richter eingesetzt und die haben ihn dann im Falle des Tötens zum Tode verurteilt. Er wurde dann gesteinigt. Das war so zur Zeit Mose. Und hier konnten viele Zeitgenossen von Jesus sagen, und auch heute sagen viele Menschen, Das habe ich nicht getan. Ich habe niemals jemanden getötet. Also das Gebot habe ich gehalten. Und wie ich schon vorher angedeutet habe, Jesus verengt nun dieses Gebot, beziehungsweise zeigt, worauf bei diesem Gebot ankam. Denn wenn jemand jemanden tötet, dann war meist der Grund entweder Wut, Eifersucht oder Zorn oder Hass. Niemand tötet so sonst jemanden, sondern wenn jemand jemanden tötet, steht das dahinter. Und nun sagt Jesus, dass Töten eben schon viel eher beginnt. Es fängt im Herzen an. Wer seinem Bruder zürnt, und Bruder ist hier jetzt gemeint, Glaubensbruder, für die Gemeinde Jesu, Glaubensbruder, Glaubensschwester, wer dem zürnt, manche Bibelübersetzungen setzen dazu, wer ohne Ursache zürnt. Das ohne Ursache steht nicht da, aber in gewissem Sinne ist das sicher gemeint, dass, ja, also es gibt immer irgendeinen Grund zum Zorn, aber wahrscheinlich kein großer Grund, der nun vorliegt. Wenn jemand jemanden zürnt, wenn jemand seinen Bruder zürnt, dann ist er bereits schon dem Gericht verfallen. Und auf einmal rückt dieses Gebot viel näher an uns heran. Wenn ich mit Zorn im Herzen gegen einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester herumlaufe und ich laufe mit Zorn im Herzen herum, dann im Sinne von Jesus töte ich bereits. Und das macht mir deutlich, okay, ich muss mit diesem Zorn dringend was machen, in der richtigen Weise mit umgehen. Das Zürnen kann verborgen bleiben, aber nicht vor Gott. Jesus sagt, du magst niemanden umgebracht haben, aber wie sieht's in deinem Herzen aus? Und darum geht's Gott immer. Wie sieht's in deinem Herzen aus? Du magst niemanden umgebracht haben, aber was ist in deinem Herzen drin? Und es geht um dein Herz, und Töten fängt im Herzen an. Es geht immer um den Zustand unseres Inneren. Was ich auch interessant finde, das ist ja durch die ganze Bibel zu sehen, durch das ganze Neue Testament, wie wichtig Jesus einfach diese Beziehung von Gläubigen untereinander ist und dass da keine Störung rein soll, wenn es irgend möglich ist. Manchmal kann man keinen Frieden mit jemandem schließen, wenn es einseitig ist. Man kann das Seine versuchen, aber, und manchmal geht das nicht, dann kann man auch nichts machen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du spürst, du hast Zorn im Herzen gegen einen Bruder, eine Schwester, dann versuch, das in Ordnung zu bekommen. Du musst dann wahrscheinlich ein Gespräch mit der Person führen, um das zu klären, was in dir ist, wenn du es nicht so alleine so unter die Füße kriegst. Aber das soll nicht einfach, wir sollen nicht einfach rumlaufen mit so einem Zorn, sondern das soll beseitigt werden. Ja? Okay. Jesus sagt dann weiter, wer aber zu seinem Bruder Raka sagt, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Raka war einfach ein verächtlicher Ausdruck, und das sagte so viel aus wie du Dummkopf. Also wenn jemand zu seinem Bruder und seiner Schwester sagt, du Dummkopf, dann ist das gleichzusetzen wie mit Raka. Und Jesus sagt, wenn das jemand tut, dann soll er vor das, wie heißt es hier, vor den Hohen Rat, also vor das höchste Gericht der Juden gestellt werden. Das war damals für die Zeit der Leute, zu denen Jesus sprach. Dann geht Jesus weiter. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Gemeint ist hier eigentlich sowas wie, wenn man sagt, du gottloser Narr. Es ist nicht einfach nur so, sonst würde Narr das gleiche wie Dummkopf bedeuten. Aber gemeint ist hier, wenn man zu jemandem das Schimpfwort sagt, du gottloser Narr, dann sagt Jesus, ist dieser Mensch der Verdammnis verfallen. Nochmal, es geht um unser Herz. Es geht immer um unser Herz. Und Jesus sagt, der Zustand des Herzens, spricht den Zustand des Herzens an und auch dann den Zustand des Mundes. Alles, was ich im Herzen habe, kommt durch den Mund raus, ja. Und Jesus sagt, wenn natürlich hier heißt, der ist der Verdammnis verfallen, natürlich kann es passieren, wenn jemand wirklich zu seinem Bruder sowas sagt, so ein Schimpfwort, natürlich kann er dann zu Gott kommen und um Gnade, um Vergebung bitten. Und Gott vergibt und schenkt einen Neuanfang. Aber grundsätzlich spricht Jesus hier sehr harte Worte aus und macht deutlich, deine Beziehung zum Bruder und Schwester oder wie du zum Bruder und Schwester redest, hat von mir wirklich Gewicht. Das ist nicht eine Nebensächlichkeit, sondern es hat ganz viel Gewicht bei mir. Okay? Gehen wir weiter. Vers 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst, das meinte das alttestamentliche Gottesdienst üben, man hat eine Gabe gehabt und ging zum Altar im Tempel. Und du erinnerst dich, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und opfere und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Jesus legt den Finger weiter auf die wunden Punkte. Er zeigt, Gottesdienst ist wertlos, wenn ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester in einer unversöhnten Beziehung stehe. Nochmal, Gottesdienst ist wertlos, wenn ich mit meinem Bruder und meiner Schwester in einer unversöhnten Beziehung bin. Die Gabe, damals im Alten Testament eben, oder zur Zeit Jesu, sollte nicht geopfert werden. Erst muss die Versöhnung mit dem Bruder stattgefunden haben. Nun, wir opfern keine Gaben mehr heutzutage. Das ist ja auch nicht, was Jesus uns angeordnet hat. Aber du kannst es anders. Unser Lobpreis ist auch ein Opfer. Und du kannst es anders sehen. Bring deinen Lobpreis, wenn du mit einem Bruder in einer unversöhnten Beziehung bist, mit einer Schwester in einer unversöhnten Beziehung bist, dann kläre das, bevor du deinen Lobpreis vor Gott darbringst. Bevor du gottesdienstliche Handlungen machst, kläre das erstmal, ja. Interessant ist die Aussage von Jesus, dass wenn ich weiß, dass jemand was gegen mich hat, ich zu ihm gehen soll. Ja, schon interessant. Vielleicht sitzt du hier und du weißt, ja, ich glaube, der und der, der hat was gegen mich. Aber du denkst in deinem Herzen, gut, wenn er was hat, dann kann er herkommen. Sprich nichts dagegen. Und Jesus dreht das Ganze um und er sagt, wenn du weißt oder denkst, dass dein Glaubensbruder, deine Glaubensschwester was gegen dich hat, dann leg dein Opfer nieder, lass es stehen beim Altar und geh du hin und versöhn dich mit ihm. Das finde ich sehr interessant. Und da, wo das gelebt wird, werden unversöhnte Beziehungen gar nicht so entstehen. Ja? Also es langt nicht, wenn man sagt, okay, wenn derjenige was gegen mich hat, dann kann er ja kommen. Sondern wenn ich weiß, diese Person, die hat was gegen mich, dann bin ich gefragt zu handeln. Okay? Also auch hier in gewisser Weise verengt Jesus etwas und er sagt, du sollst selbst der Handelnde sein, wenn du weißt, dass dein Bruder, deine Schwester was gegen dich hat. Warte nicht, bis er kommt, sondern mach den ersten Schritt. Und dann mach deine gottesdienstlichen Aktivitäten. Aber warte nicht. Warte nicht, sondern geh du auf ihn zu. Ja? Wir gehen weiter, Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wieder, ich habe schon am Anfang gesagt, hat Jesus es auf die damalige Frömmigkeit abgesehen. Und die damalige Frömmigkeit, gerade der Pharisäer und Schriftgelehrten, war so, solange ich den Akt des Ehebruchs nicht gemacht habe, habe ich nicht die Ehe gebrochen. Und haben sich darin auch sehr sicher gefühlt und sehr gerecht gefühlt. Ja, von außen mag es sein, dass man die Sünde nicht begangen hat, aber was findet im Herzen statt? Widerspricht Jesus das Herz an? Und Jesus nennt ja einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten getünchte Gräber, die von außen schön anzusehen sind, aber inwendig voller Totengebeine. Jesus macht wieder deutlich, Gottes Gebote zielen immer auf unser Innerstes ab. Ja, und er verengt dieses Gebot. Ich habe es schon gesagt. Es gibt eine ganz bekannte Geschichte in Johannes 8, die wird vielen vertraut sein. Nicht allen, aber vielen wird sie vertraut sein. Wo die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu Jesus eine Frau bringen, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Ich denke, viele kennen von euch die Geschichte. Sie bringen diese Frau zu Jesus, die auf frischer Tat ertappt wurde, werfen sie sozusagen vor Jesus nieder und sagen zu ihm, Jesus, diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden. Moses hat gesagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du dazu? Sie wollten Jesus versuchen, ja, weil für sie war sehr klar, wenn Jesus sagt, nein, das machen wir nicht mit Steinigen, dann stellt er sich gegen das Gesetz Mose. Wenn Jesus aber sagt, ja, steinigt sie, dann geht das doch gegen die Botschaft, die Jesus sonst ausgesprochen hat, von Vergebung und Neuanfang. Und sie wollten ihn so in die Klemme bringen. Und dann sagt Jesus ja diesen ganz bekannten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die hatten vielleicht schon Steine in der Hand, ich weiß es nicht, könnte ich mir vielleicht so vorstellen, waren schon bereit, das auszuführen. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und was passierte? Die Bibel sagt, nach und nach verließen alle diesen Platz, wo Jesus mit der Frau war. Schließlich war Jesus nur noch alleine da mit der Frau. Und Jesus sagt zu ihr, wo sind deine Ankläger? Sie sind weg. Ich verklage dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wichtig ist Folgendes. Was war passiert in den Leuten, als Jesus sagte, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein? Und es mag so sein, dass bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, vielleicht ist ihnen in dem Moment bewusst geworden, oha, in Gedanken, in meinem Inneren habe ich schon Ehebruch getan. Ich weiß es nicht, ob es das waren oder ob es andere Sünden waren, die ihm bewusst geworden sind. Aber sie wussten ganz genau, nein, ich darf den Stein nicht werfen. Ich bin nicht ohne Sünde. Und vielleicht war es ja das, dass sie auch selber registrierten, in meinem Inneren bin ich doch voller Unreinheit gewesen. Wie auch immer, wir kommen zurück zum Text. Jesus geht um unser Herz und er sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das meint natürlich mehr, als wie, dass du eine Frau ansiehst und sie attraktiv findest. Ja, wenn du eine Frau ansiehst und sie attraktiv findest, hast du keinen Ehebruch begangen. Da kannst du nichts für, wenn du sie attraktiv findest. Ist ja auch nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Aber wenn du eine Frau ansiehst, begehrlich mit dem Wunsch, sie zu haben, ja, wenn du sie begehrlich ansiehst mit diesem Wunsch, sie zu haben, mit ihr was zu haben, dann, sagt Jesus, hast du Ehebruch begangen. In dem Moment bist du ein Ehebrecher. Also Ehebruch ist mehr als nur eine konkrete Tat, sondern spielt sich in unserem Inneren ab. Und der Fokus eines Jüngers liegt immer auf dem Inneren, immer auf unserem Herzen. Und darauf zielt Jesus hier ab, wir haben es gesehen. Und dann findet Jesus ganz radikale Worte. Das sind für mich mit die radikalsten Worte in der ganzen Heiligen Schrift. Wenn es um den Umgang mit Sünde geht, findet Jesus ganz, ganz radikale Worte. Vers 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das sind wirklich krasse Worte. Und Jesus zeigt dir Folgendes, ganz wichtig. Jesus sagt, im Reich Gottes, in der neuen Lebensordnung für einen Jünger Jesu, haben Jünger von Jesus mit Sünde in ihrem Leben genau so umzugehen. Das ist was sehr Herausforderndes. Sie haben genauso mit Sünde in ihrem Leben umzugehen. Jesus fordert dich und mich heraus, gegen die Sünde schonungslos vorzugehen, keine Kompromisse zu machen. Und dafür gebraucht er sehr radikale Bilder, ein sehr radikales Bild mit diesen Abhauen. Die Sünde darf in unserem Leben nicht einfach so neben uns herlaufen. So eine Art, ja, sie einfach so in meinem Leben so nebenherlaufen, das geht nicht, sondern sie muss mit Radikalität rausgeworfen werden. Und ich sag mal Folgendes, und ich kann da auch bei mir selbst sprechen, oft fehlt uns dieser Ernst gegen die Sünde. Ja? Wie schnell kann es passieren, dass man bestimmte Sünden im Leben einfach duldet? Die laufen so nebenher. Ja, man weiß irgendwie, ist nicht so ganz gut, aber man lässt es nebenher laufen. Ja, vielleicht betet man auch zu Gott, Herr, wenn es dir nicht gefällt, dann nimm du es mir weg. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus sagt, wie wir damit umgehen sollen. Er sagt, töte sie, reiß sie aus, hau sie ab, geh radikal dagegen vor. So sagt Jesus, sollen wir mit Sünde umgehen. Und er warnt uns da wirklich, Sünde locker zu nehmen. Wir stehen, ein Jünger Jesu steht eigentlich im Krieg mit der Sünde und nicht in einem friedlichen Miteinander. Und diese Haltung möchte Gott in uns hervorbringen, dass wir in dieser Haltung mit Sünde umgehen, dass wir sagen, da wird mit aller Entschiedenheit gegen angegangen. Ja. Wir haben innerlich eine Haltung anzunehmen, die der Sünde den Krieg erklärt und ganz entschieden gegen sie angeht. Reiß sie aus, hau sie ab. Das sind drastische Maßnahmen, die man unternimmt, oder? Ausreißen, abhauen, das sind wirklich drastische Bilder. Aber so sieht das Jesus. Reiß die Sünde aus deinem Leben aus, hau sie ab, dass sie nicht mehr Teil deines Lebens wird. Übrigens, das ganze Neue Testament spricht in der Art und Weise mit dem Umgang mit Sünde. Im Kolosserbrief, also im Neuen Testament, Kapitel 3, Vers 5, da sagt der Apostel Paulus einmal Folgendes. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Hier wird auch was ganz Radikales gefordert. Tötet die Sünde. Und ich möchte dich und mich ermutigen, nicht die Sünde so nebenher laufen zu lassen. Auch nicht, ja, sondern da entschieden vorzugehen, weil Sünde zerstört immer. Es zerstört die Beziehung zu Gott, es zerstört die Beziehung untereinander, es zerstört auch in gewissem Sinne die Beziehung zu mir selber. Sünde ist nie gut. Und in gewisser Weise ist es sogar seelsorgerlich, was Jesus hier sagt. Und er sagt, hab eine radikale Haltung gegen die Sünde in deinem Leben. Geh ganz entschieden, ganz radikal dagegen vor, so als ob du ausreißen würdest, als ob du abhauen würdest. Ja? Die Lobpreisgruppe kann schon mal nach vorne kommen. Diese Art von Haltung gehört zur neuen Lebensordnung eines Jüngers. Okay? Sünde läuft nicht einfach so im Leben mit, sondern wird mit aller Entschiedenheit getötet und rausgeworfen. Und wir dürfen uns heute Morgen ganz persönlich jeder mal die Frage stellen, wo bin ich in meinem Leben vielleicht zu lasch mit der Sünde umgegangen? Sehe ich Sünde zu locker? Wo ist das zu easy, wie ich damit umgehe? Und ich habe gar nicht diese innere Haltung, die Jesus von seinem Jünger fordert. Und nochmal, es ist ein großer Segen, wenn du diese Haltung gegen die Sünde einnimmst. Weil Sünde nicht mehr im Leben zu haben, also Zielverfehlung, Dinge, die gegen Gott und sein Wort sind, ist es ein großer Segen. Es ist ein großer Segen, wenn Sünde im Leben ausradiert wird. Ja, das ist nichts Schlechtes, das ist was äußerst Gutes. Lass sie nicht mitlaufen, reiß sie aus, hau sie ab, töte sie. Das ist, was Jesus sagt. Mit dieser Botschaft möchte ich einfach mal jetzt auch zum Ende kommen. Diese radikale Botschaft gegen Sünde, nimm sie ein in deinem Leben und du wirst sehen, es ist ein großer Segen. Und so kriegst du Sünde auch weg. Mit einer Halbherzigkeit kriegst du sie nicht weg. Geht nicht. Du musst mit aller Entschiedenheit dagegen vorgehen. Im Namen Jesus, in dem Wissen, ich bin mit Christus gekreuzigt, wenn ich zu Jesus gehöre. Und du wirst sehen, du wirst Sieg über Sünde haben. Amen.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.